Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ein herzliches Willkommen zu unserem heutigen Amundi Markt Update Call am 23. November 2023. Ich begrüße Sie alle sehr herzlich, wo immer Sie uns heute zuhören. Wir haben Teilnehmer aus Deutschland, aus Österreich und der Schweiz. Mein Name ist Peter Bartstöber. Ich arbeite hier bei Amundi in München und ich führe Sie heute durch diese kommende Stunde. Ja, was haben wir uns heute vorgenommen? Wir haben für den heutigen Call zwei Schwerpunkte gesetzt. Die Kapitalmärkte bzw. die dahinterstehende Wirtschaft auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Geopolitik. Ich bin überzeugt, dass beide Themen ja relevante Informationen für Ihre Investitionsentscheidungen beziehungsweise die Ihrer Kunden bieten können. Unser Amundi Deutschland Chief Investment Officer Thomas Kruse wird gleich als erstes seine Einschätzung der Märkte und deren Entwicklung mit uns teilen. Darauf freue ich mich. Seine Szenarien und Perspektiven kommen in Zeiten der Unsicherheit und anhaltenden Krisen. Ja, und neben Risiken, auf die es zu achten gilt, hat er auch, das hat er mir versprochen, einige Investitionschancen und Informationen dabei, die Anlass zum Optimismus geben können. Und danach ist uns aus London meine geschätzte Kollegin Anna Rosenberg zugeschaltet. Sie ist unsere Geopolitikverantwortliche bei Amundi. Wir nennen das bei uns Head of Geopolitics und ist beschäftigt bei unserem Think Tank Amundi Institute. Was aber Geopolitik genau beleuchtet und warum es Sinn macht, sich damit zu beschäftigen und vor allem, und das ist wahrscheinlich das Wichtigste, welchen Nutzen es für Sie haben kann, dazu komme ich gleich. Natürlich sind Ihre Fragen wie immer das Salz in der Suppe. Deswegen bitte ich Sie, wenn Sie welche haben, stellen Sie sie, schalten Sie das live über das Chatfenster. Ich werde dann nach Möglichkeit während der Veranstaltung versuchen, sie an unsere Referentinnen oder Referenten weiterzureichen. Natürlich haben wir wie immer einige aussagekräftige Charts und Darstellungen für zusammengestellt. Die Amundi-Marktpräsentation erhalten Sie im Nachgang. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir die Geopolitikfolien heute nicht weiterleiten können aus Compliance-Gründen, aber auch in der Marktpräsentation ist schon einiges für Sie enthalten, was mehrwertig ist. So, das ist das, was wir heute gemeinsam vorhaben in dieser Stunde. Jetzt kommen wir zuerst zur Markteinschätzung. Thomas Kruse ist bei uns hier im Studio. Thomas, ein interessanter Nachrichtencocktail, mit dem wir uns derzeit beschäftigen müssen. Es hat sich viel getan in den letzten zwei Wochen seit unserem letzten Call. Das Bundesverfassungsgericht hat der amtierenden Regierung eine, ja, kann man sagen, eine Lektion erteilt und den Nachtragshaushalt 21 für verfassungswidrig erklärt. Haushaltssperre ist die Folge. Alle fragen sich, wie es jetzt weitergehen kann. Schaut man in die Vereinigten Staaten, die US-Börsen erwarten, dass die Fed bald die Zinsen senken könnte. Die Frage ist, wann und in welcher Höhe. Gestern habe ich im Handelsblatt gelesen, dass die EZB vor instabilen Finanzmärkten warnt, hervorgerufen durch die gestiegenen Zinsen und auch durch die Erosion bei den Erträgen der Banken. Du wirst ja heute auch etwas zur Staatsverschuldung sagen, das habe ich gesehen, die immer auch wieder anders für Sorge und Zweifel gegeben hat. Bin gespannt, wo die Staaten in der heutigen Situation nach der Corona-Krise da stehen. Also einiges, was es zu besprechen gilt. Nimm uns doch mal mit auf deinen großen Blick auf die Weltsituation. Auf was sollten alle die Zuhörenden, die Investierenden momentan achten, Thomas?
Lieber Peter, vielen Dank und herzlich willkommen, sehr geehrte Damen und Herren. Ja, der Peter hat schon gesagt, es ist viel Spannendes passiert. In erster Linie muss ich allerdings sagen, die gute Stimmung an den Kapitalmärkten seit dem 31. Oktober, seit Bekanntgabe der Inflationszahlen in der Eurozone, hält an. Und wenn ich mal schaue, was der wesentliche Aspekt dafür ist, dann sehen wir schon gleich auf der ersten Seite, die Gesamtinflationsrate der USA ist etwas mehr als erwartet zurückgegangen von 3,7 auf 3,2%. Diese Daten sind bekannt gegeben worden am 14.11. und bestätigen momentan die Märkte ein Stück weit darin, dass die bisherige Zinspause seitens der Fed und seitens der EZB durchaus auch gleichzeitig das Ende der Zinserhöhung gewesen sind und dementsprechend kein weiterer Zinsschritt kommt. Ich gehe nachher an anderer Stelle nochmal genauer darauf an. Für die kommenden Wochen und Monate wird es jetzt entscheidend sein, auf den Konsum zu achten. Dementsprechend haben wir jetzt die Einzelhandelsumsätze mal mit reingenommen und gesagt, okay, sie sind etwas besser ausgefallen. Tatsächlich aber werden wir uns mit der Konsumentenstimmung in Amerika am Beispiel der Uni Michigan beschäftigen und haben dafür einen Graph mitgebracht. Diese sinkt auf 61,3. Ähnliches Bild vielleicht seitens der Konjunkturerwartung in Deutschland. Wir haben lange Zeit ein sehr negatives Bild gehabt, gerade beim ZDW-Indikator, der in Summe zwischen minus 100 bis plus 100 schwankt. Haben wir jetzt einen leicht positiven Ansatz, was die Erwartungen betrifft. Tatsächlich beharrt allerdings die aktuelle Markteinschätzung deutlich auf negativem Niveau. Auch da gucken wir gleich mal näher hin. Und eine Bestätigung letztendlich auch, dass die Inflation wahrscheinlich weiter zurückgehen wird, haben wir dadurch bekommen, dass die Produzentenpreise in Deutschland gesunken sind. Ganz frisch heute Morgen in der Eurozone die Einkaufsmanager-Indizes. In Summe steigen sie zwar leicht auf 46,5, wir befinden uns damit aber weiter unter der Marke von 50, was eher eine leichte Abkühlung der Wirtschaft bedeutet und auch das Bild, dass vor allen Dingen das verarbeitende Gewerbe deutlich schwächer ist, bestätigt sich. Wir haben hier einen Wert von 43,8, während der Service-Sektor bei 48,2 steht. Die Industrieproduktion sinkt um 6,9% versus Vorjahr. Auch das eine Indikation dafür, dass es gerade in der Industrie nicht unbedingt sehr positiv läuft. Schauen wir auf die Politik. Der Peter hat es gerade angesprochen. Der Hammer, möchte ich mal so sagen, ist die Entscheidung des Verfassungsgerichts gewesen, den Nachtragshaushalt als rechtswidrig zu klassifizieren, womit wir jetzt seitens des Finanzministeriums eine Haushaltssperre bekommen. Und das stellt natürlich auch gleichzeitig die Frage, wie weit sind denn alle anderen Sondervermögen oder sagen wir mal Sonderfonds, wie zum Beispiel der Verteidigungsfonds oder auch der Wirtschaftsstabilisierungsfonds, der zusammen mit dem Klimatransformationsfonds über 400 Milliarden und damit ca. 10% des Bruttoinlandsprodukts von Deutschland in 2023 ausmacht, wie weit sind diese möglicherweise davon auch betroffen? Ich gehe an anderer Stelle nochmal näher drauf ein. Und natürlich in den letzten zwei Wochen auch, bemerkenswert sicherlich, die doch etwas überraschenden Gespräche zwischen dem Präsidenten Joe Biden und Xi Jinping in San Francisco. Und letztendlich auch im Nahostkonflikt durchaus eine Annäherung, dass es zu einer Freilassung der Geisel im Austausch gegen gefangene Hamas-Kämpfer kommen könnte. Hier kann ich allerdings nachher zu berufenem Mund übergeben und der Anna das Wort lassen, diese beiden Entwicklungen zu kommentieren. Schauen wir einmal auf die rechte Seite und ich sage das bereits, die positive Stimmung hält an. Die Vermutung, dass die Zinspause gleichzeitig die Zinswende sein könnte, lässt die Renditen sinken, deutlich sinken. Das gibt den Aktienmärkten durchaus Auftrieb. Insofern sehen Sie auf der rechten Seite eigentlich nur grüne Pfeile. Einziges Sorgenkind, muss man sagen, ist der Ölpreis. Einerseits vielleicht positiv, dass er nicht steigt, weil das könnte auf weiteres Konfliktpotenzial im Nahen Osten hinweisen. Auf der anderen Seite allerdings zeigt er auch an, dass wir nicht unbedingt eine konjunkturell bedingt hohe Nachfrage nach Öl haben. Also insofern durchaus einfach zweigeteilt, den Ölpreis hier sich anzuschauen. Schauen wir einmal auf die Inflation. Ich sprach es bereits an. In der linken Grafik die dunkelblaue Linie. Die Headline-Inflation sinkt von letztmalig 3,7 jetzt auf 3,2%. Das ist 0,1% niedriger als das, was erwartet worden war. Die Kerninflation auf der anderen Seite verringert sich nur sehr geringfügig, nämlich von 4,1 auf 4,0%. Und gerade wenn man mal auf die rechte Seite schaut, die blauen Bereiche auf der einen Seite, das ist, sagen wir mal, Unterkünfte, Mieten, Hotelkosten, bleiben relativ hoch und stabil. Gleiches gilt für Transportkosten, die beide im Vorjahr, gegenüber dem Vorjahr einerseits um 6,7%, das ist der Bereich Mietenübernachtungen, und 9,2% der Transportbereich deutlich angestiegen sind. Sie machen weiterhin einen relativ starken Anteil der Kerninflation im Dienstleistungssektor aus und das wird unserer Voraussicht nach auch weiter anhalten. Nichtsdestotrotz, Der Rückgang der Inflation bestätigt, was wir eigentlich mit den Daten für die Eurozone am 31. Oktober gesehen haben, nämlich dass die Inflation ein Stück weit zurückkommt und auch den Weg Richtung der Zentralbankziele angetreten hat, möchte ich mal sagen. Es wird wahrscheinlich über 2024 hinaus dauern, bis ins Jahr 2025 hinein, dass wir wirklich diese Zentralbankziele erreichen. Dennoch, ein weiterer Zinserhöhungsschritt steht momentan unserer Meinung nach nicht auf der Agenda. Entscheidend wird jetzt sein, wie die Konsumenten in Amerika, sich weiter verhalten. Sie erinnern sich, 2023, das Überraschende ist gewesen, dass die hohen Sparvolumina, die man sich in der harten Lockdown-Phase in der Corona-Zeit aufgebaut hat, dass diese hohen Volumina es den Konsumenten in Amerika ermöglicht haben, zu konsumieren, trotz der hohen Inflation, die wir gehabt haben. Wir haben es auf der rechten Seite mal dargestellt. Im Vergleich Europa und USA und das jeweils zum langjährigen Durchschnitt, sieht man, dass so in zweites Quartal 2020 wir Rekordwerte erreicht haben, was die Sparquoten betrifft. Gerade in Amerika gab es dazu einige Barchecks, die ausgezahlt worden sind. Und letztendlich eine Sparquote von 25% bedingt natürlich dadurch, dass es keinerlei Möglichkeiten gab, das Geld irgendwo in Restaurants, Reisen etc. ausgeben zu können. Diese Ersparnisse allerdings, dunkelblaue Linie, in Amerika sind im letzten Jahr und seit Mitte letzten Jahres, muss man sagen, deutlich zurückgekommen. Wir sind unter dem langjährigen Durchschnitt, das heißt, man hat mehr konsumiert, als man eigentlich im langjährigen Vergleich sonst immer gespart hat. Und deshalb hat die Wirtschaft in 2023 auch relativ gut unterstützt. Diese Ersparnisse sind jetzt aber zu Ende gegangen und es wird sich zeigen müssen, ob der Konsum wirklich nachhaltig auf hohem Niveau bleiben kann oder wir hier deutliche Rückschritte sehen. In Europa stellt sich das Bild etwas anders dar. Wir haben auch eine anders geartete Inflation, nämlich eine energiepreisgetriebene Inflation. Und wir behalten durchaus einiges von dem, was wir verdienen, zurück, um möglicherweise einen doch nochmal eintretenden Energiepreisschock bezahlen zu können. Hier kann man sagen, sollte das nicht der Fall sein, und alles sieht momentan danach aus, dass unsere Läger über den Winter reichen werden, wir keinen neuerlichen Energiepreisschock bekommen werden, dann steht dieses Geld möglicherweise im kommenden Jahr auch für Konsum zur Verfügung. Also durchaus ein deutlicher Unterschied. Für den Moment muss man sagen, wenn man auf den Index der Uni Michigan für die Verbraucherstimmung schaut, dann ist dieser deutlich rückläufig und wir haben jetzt einen Wert von 61,3 bekommen. Die ZIW-Konjunkturerwartung sieht, was die Erwartung betrifft, und das ist diese hellblaue Komponente auf der linken Seite, inzwischen leicht positiv aus. Und ich sagte es bereits, dieser Indikator schwankt in einer Bandbreite zwischen minus 100 und plus 100. Was mir dabei Sorgen macht, ist die aktuelle Situation. Wir verharren auf einem Niveau von minus 80. Viel tiefer geht es kaum. Und da kann auch die Konjunkturerwartung momentan noch nicht unbedingt das Sentiment verändern. Also insofern muss man sagen, ja, es dreht sich leicht zum Besseren, aber auf einem sehr niedrigen Niveau. Und das zeigt sich auch, wenn man auf die rechte Seite schaut und die einzelnen Branchen anschaut. Über der Nulllinie bewegt sich aktuell nur und das ganz minimal der Elektrobereich. Alle anderen Branchen sind deutlich immer noch unter der Null, wenn auch nicht mehr auf den tiefen Niveaus, die wir vorher hatten. Insofern ja, die Konjunktur verbessert sich, was die Aussichten betrifft, aber sie verharrt immer noch auf einem niedrigen Niveau. Einen starken Wirtschaftsimpuls, gerade in Deutschland, sollten wir in den nächsten 6 bis 12 Monaten also nicht erwarten. Eine zu viel. War alles gut. Wenn man die Staatsverschuldung sich anschaut, und der Peter Bartschewer sprach an, was das Verfassungsgerichtsurteil betrifft, dann hat man auf der einen Seite natürlich die komfortable Situation, gerade wenn ich auf die linke Seite gucke, dass Deutschland für die kommenden 5 Jahre sich von einer Staatsverschuldung in Höhe von 66,1% des Bruttoinlandsprodukts aller Voraussicht nach Richtung 58,6% zurückentwickeln wird. Und damit vor allen Dingen am unteren Rand aller betrachteten Länder ist. Das nächste ist die Eurozone, wo die Verschuldung von 91% auf 85% zurückgeht. Ansteigend ist es dagegen sogar die rote Linie in den USA von 121 auf 135,1. Relative Schönheit, ja. Die Frage ist natürlich, was bedeutet das Ganze, wenn man diese 400 Milliarden, die ich eben angesprochen habe, aus sämtlichen Fonds möglicherweise tatsächlich auch in den Haushalt direkt mit übernehmen müsste, wenn man sie denn ausgeben möchte. Im Moment haben wir ja erstmal einen kompletten Ausgabestopp für alle neuen Projekte. Altbeschlossene Projekte werden natürlich bezahlt. Das ist anders, als wir es in Amerika haben, wo ein Haushaltsshutdown tatsächlich sogar die Gehälter einfrieren würde. Dennoch muss man sagen, es wären 10 Prozentpunkte und deshalb sprach ich es gerade an, das würde die Verschuldung dann durchaus noch mal ein Stückchen nach oben ziehen. Wenn man sich die Erwartungen seitens des IWF auf der rechten Seite anschaue, bezüglich der Primärsalden der Staaten, und der Primärsaldo ist immer die Einnahmen des Staates ohne zusätzliche Kreditaufnahme und davon abgezogen die Ausgaben ohne Zinszahlungen, dann sieht man zwar, wir haben immer noch einen Ausgabenüberschuss in allen Ländern, speziell in den USA in diesem Jahr mit minus 8,2. Dennoch, diese Zahlen gehen zurück. Das heißt, das Gap zwischen Einnahmen und Ausgaben ist rückläufig über die kommenden 5 Jahre. Das ist die gleiche Studie gewesen. Leicht positives Zeichen. Ein bisschen Sorge macht einem da vielleicht, dass gerade das Gap in Amerika doch sehr hoch ist. So, nun sagte ich bereits, seit 31. Oktober ist die Stimmung an den Kapitalmärkten gut. Und man sieht es auf der linken Seite, das Tief war eigentlich ziemlich genau am 31. Oktober erreicht, dem Tag, an dem die Inflationszahlen in Europa gemeldet worden sind. Ähnliches Bild dann auf der rechten Seite, die Höchstpunkte bei der 10-jährigen US-Rendite bei 5%, auch am 31. Oktober inzwischen ein Rückgang auf 4,4%. Recht deutlich, der sich auch nach dem 14.11. nochmal deutlich fortgesetzt hat, also mit Bekanntgabe der Inflationszahlen in den USA, weitere 30 Basispunkte Rückgang. Insofern tatsächlich muss man sagen, die Aktienmärkte nehmen vor allen Dingen zum Anlass, dass die Renditen fallen, um tatsächlich gen positiver zu tendieren. Auf der anderen Seite muss man allerdings auch sagen, dieser Gleichlauf, der wird nicht unbedingt ewig anhalten. In dem Augenblick, wo jetzt zum Beispiel die Konjunktur schwächer wird und speziell deshalb schauen wir auf den Konsum. Wenn der Konsum also abkühlen sollte, wird sich zwar zeigen, dass wir keine Inflation bekommen, dementsprechend die Renditen weiter fallen können. Auf der anderen Seite allerdings die Unternehmensgewinne eventuell revidiert werden müssen und dann bei gleichbleibenden Kursniveau tatsächlich die Bewertung extrem hoch werden könnte. Also insofern irgendwann, wenn sich abzeichnet, dass auch die Konjunktur zurückkommt, wird sich diese positive Korrelation zwischen Renditen und Aktienmärkten auflösen und dann können die Aktienmärkte eben doch leicht korrigieren. Einiges mehr dazu werde ich sicherlich in 2 Wochen bei unserem globalen Ausblick 2024 zusammen mit meiner Kollegin Helen Windischbauer und Philipp Gestage von der HVB noch näher erläutern. Ich lade Sie herzlich gerne schon heute zu diesem Call ein. Kommen wir trotzdem nochmal auf unseren Ausblick, gerade für die erste Jahreshälfte 2024. Wir werden jetzt nicht überbordend negativ. Wir bleiben allerdings verhalten, was die Aktienquote betrifft. Sie sehen es auf der rechten Seite. Hier die Veränderung sicherlich, dass wir für die USA etwas positiver werden. Klar, gerade der nicht profitable Technologiesektor kann etwas aufatmen unter den niedrigeren Renditen. Finanzierungsrunden werden wieder leichter oder zumindest nicht so teuer. Insofern das dicke Doppelminus, was wir lange Zeit hatten, für den nicht profitablen Wachstumsbereich, das geht zurück auf ein leichtes Minus und wir bleiben ansonsten bei einigen Value-Titeln durchaus positiv. In Europa, gerade im ersten Halbjahr, zumindest ein Rückgang auf neutral, was die Aktienquote betrifft. Positiv sind wir für Japan, speziell auch dadurch, dass die japanische Notenbank ihre Yield Curve Control ausgeweitet hat, was jetzt auch zu einer Stabilisierung oder sogar Verbesserung des japanischen Yen führen sollte. Linke Seite die Rentenmarkteinschätzungen mit dem Zinsrückgang oder auch mit dem Rückgang der Inflation und der Erwartung, dass die Zentralbanken keine weiteren Zinserhöhungen mehr machen. Die Märkte preisen sogar aktuell ca. 3 Zinssenkungen im Jahr 2024 ein, verlängern wir die Duration auf der Staatsanleihenseite. Noch nicht unbedingt, dass wir auch vermehrt in risikobehaftete Rentenpapiere wie zum Beispiel High Yield gehen. Sie sehen es hier, wir bleiben eher untergewichtet, was die US-High Yields betrifft. Lediglich bei den Euro-High Yields sehen wir durchaus eine Möglichkeit, im ersten Halbjahr 2024 etwas weiter in den Markt reinzugehen. Positiv sind wir noch für die Emerging Market Anleihen Hard Currency, noch nicht für Local Currency. Das würde sich erst später durchsetzen, wenn der Dollar sich weiter abschwächt. Damit möchte ich meine kurze Präsentation beenden, aber gebe dem Peter Bartstöber natürlich die Möglichkeit, noch Ihre Fragen an mich weiterzuleiten.
Wunderbar, ganz herzlichen Dank, lieber Thomas, für diese Einschätzung. Wie gesagt, wenn Sie Fragen haben, schreiben Sie in den Chat rein. Schauen wir mal, was kommt. Das ein oder andere sehe ich schon. Es geht viel um die Aktienmärkte, deswegen vielleicht gleich nochmal anschließend an diese Folie, lieber Thomas. Du hast gesagt, seit Oktober sehen wir positive Aktienmärkte in der Breite. Kommt noch stärkerer Schwung in die Aktienmärkte jetzt zum Jahresende? Du siehst jetzt ganz deutlich, ich habe das Wort Jahresendrallye vermieden, das du nicht so gerne hörst. Aber kannst du da nochmal eine Aussage machen? Wie schaut es aus, die letzten 6 Wochen?
Gut, dieses Phänomen der Jahresendrallye, das ist tatsächlich ein immer ganz interessantes und so richtig timen könnte man es nicht. Man kann jetzt natürlich sagen, wir haben eine tolle Bewegung eigentlich seit Ende Oktober gehabt, die vor allen Dingen auf den Zinsrückgang, auf den Rückgang der Inflation zurückzuführen, ist nicht unbedingt auf konjunkturell tatsächlich bessere Daten. Ich zeige das vorhin an den Frühindikatoren. Hier ist noch kein Aufwärtsimpuls zu sehen. Und auch generell weltweit sehen wir jetzt nicht unbedingt Märkte, die eine wirtschaftliche Dynamik entfalten. Also insofern ist momentan die Aktienmarktentwicklung tatsächlich in erster Linie mal auf den nachlassenden Zinsdruck zurückzuführen. Der wird ein Stück weit anhalten und deshalb sagte ich ja bereits, es wird entscheidend sein zu sehen, wie weit dann die bisherigen Zinserhöhungen, die wir gehabt haben seitens der Notenbank, die in kurzer Zeit sehr erheblich gewesen sind, wie weit dadurch jetzt in den kommenden Wochen, Monaten der Konsum in Mitleidenschaft gezogen wird. Gerade wenn ich mir anschaue, die jüngsten Ergebnisse einzelner Einzelhandelsunternehmen in den USA, Best Buy sei genannt, eine Elektromarktkette in den USA, dann sind die Aussichten hier durchaus schwächer gewesen. Und gerade auch der Einzelhandelsbereich hat gesagt, die Umsätze pro Tag werden deutlich volatiler, sind also nicht mehr so stetig, was eine Indikation dafür sein könnte, dass gerade der Konsum in Amerika, der ca. 70% ja ausmacht, inklusive sämtlichen Service-Sektoren, dass das ein Stückchen weit zurückkommt und damit zumindest eine leichte Belastung in den USA werden könnte. Das ist jetzt die Frage vom Timing, Peter, was du angesprochen hast. Jahresendrallye war ein Stichwort. Ob das jetzt bis Jahresende, denke ich mal, wird die Stimmung noch einigermaßen anhalten. Wir kriegen nicht so viele Wirtschaftsdaten mehr. Aber Anfang des Jahres könnte das durchaus zur Belastung werden.
Apropos Belastung, du hast von rückläufigen Zinsen gesprochen. Du hast auch gesagt, insgesamt rechnet man in der Branche nächstes Jahr mit baldigen Zinssenkungen. Was heißt das für jemanden, der sich jetzt gerade daran gewöhnt hat, wieder vielleicht in Multi-Asset-Portfolien zu investieren? Was heißt das für eine Renten- und Aktienallokation in gemischten Portfolien momentan? Was soll man tun?
Gut, also grundsätzlich muss ich sagen, das, was ich andeutete, dass die Korrelation zwischen Aktien und Renten im weiteren Verlauf auch wieder negativ werden könnte, sprich die Zinsen zwar sinken, die Aktienmärkte zunächst aber korrigieren könnten, ist ein Multi-Asset-Portfolio insofern positiv, dass natürlich die Diversifikation über verschiedene Asset-Klassen funktioniert. Also insofern schauen wir eigentlich recht zuversichtlich ins Jahr 2024, gerade was gemischte Portfolien betrifft. Wenn ich mal so sage, die kurzfristigen Zinsen, der Peter sagte, der Markt preist im Moment ein, also unsere Prognose, wie gesagt, sage ich Ihnen in 2 Wochen, der Markt preist ein 3 Zinssenkungen aktuell. Das würde dann sicherlich die Wirtschaft stimulieren, wenn wir dann tatsächlich irgendwo jetzt konjunkturell in etwas trüberes Fahrwasser kommen, was dann den Aktienmärkten in der zweiten Jahreshälfte helfen könnte. So lange haben wir dann aber durch die lange Duration, die ich eben ansprach, eine gute Möglichkeit, auch von den gestiegenen Zinsen gerade am langen Ende jetzt bis dahin profitieren zu können. Also insofern für Multi-Asset-Portfolien sicherlich gut, denn ich gehe ganz klar davon aus, dass im Jahr 2024 wir durchaus auch einige Umschichtungen aus Rentenpapieren in die Aktienmärkte sehen werden.
Vielen Dank. Vielleicht letzte Frage an der Stelle, aber nicht weniger wichtig, dieses Thema. Du hast die Inflationsdaten vorher gezeigt. Ich habe so das Gefühl, ein bisschen wie der Jack back into the box. Ist die Inflationsthematik jetzt vom Tisch? Wird nicht mehr darüber gesprochen? Ist es kein Thema mehr?
Das ist tatsächlich die Frage, die wir natürlich den Notenbanken stellen, die sie uns aber mit Sicherheit nicht beantworten werden. Weil in dem Augenblick, wo sie mir sagen würden, wir sind fertig mit den Zinserhöhungsschritten, müssen wir damit rechnen, dass das natürlich eine Expansion auslöst, gerade an den Kapitalmärkten, die dann eine kapitalmarktinduzierte Inflation befeuern würde. Also insofern, die Notenbanken werden uns nicht sagen, dass sie damit fertig sind. Nichtsdestotrotz, ich gehe davon aus, dass in dem Augenblick, wo wir auch im Dezember seitens der Notenbanken keine Zinserhöhung mehr bekommen, und davon gehen wir momentan aus, der Markt ganz klar einpreist, wir sind durch mit diesem Thema und auch die Wahrscheinlichkeit massiv zurückgeht. Und ich sage das bereits, was die Markterwartungen betrifft, sind wir im Moment dabei, 3 Zinssenkungen im Jahr 2024 sowohl für die USA, aber auch für die EZB bereits einzupreisen. Also insofern, das Thema Inflation sollte rückläufig bleiben. Wir werden allerdings auch immer wieder mal einen kleinen Haken sehen, ähnlich wie dem, den wir auf der einen Folie für die USA gesehen haben. Denn gerade in Europa, dieser Rückgang auf 2,9%, ist in erster Linie mal ein großer Basiseffekt gewesen. Ich gehe mal einmal zurück in den Folien und zeige das gerne nochmal deutlicher auf. Hier sieht man auf der linken Grafik, die dunkelblaue Linie, zunächst mal den Rückgang Richtung 3,1% oder 3,0 waren es, glaube ich, und dann einen Anstieg. Diesen Anstieg, der ist in erster Linie mal basisbedingt gewesen. Und auch jetzt in Europa, wo wir jetzt zurückgefallen sind, auf 2,9 haben wir mit den Monaten November und Dezember aus dem letzten Jahr, 2 Monate vor uns, die kaum einen Inflationsanstieg gehabt haben. Wenn wir jetzt also einen haben, müssten wir damit rechnen, dass wir von der 2,9 durchaus nochmal leicht ansteigen, auch über in Richtung der über 3%, bevor wir dann im kommenden Jahr weiter zurückgehen. Also eine Einbahnstraße wird das in der Inflation momentan noch nicht werden.
Super, wunderbar, lieber Thomas. Ja, das war schon so ein erster Ausblick auch auf das nächste Jahr, auf 2024. Wie gesagt, in 14 Tagen mehr dazu. Da schauen wir uns dann das ganze Jahr 2024 an, auch mit einem Gast dann nochmal. Wird dann spannend, auch die Unterschiede der verschiedenen Sichtweisen herauszuarbeiten. Natürlich sind Sie wieder herzlich dafür eingeladen. Ich sage Ihnen aber gleich nochmal mehr dazu. An der Stelle ganz herzlichen Dank unserem Chief Investment Officer Thomas Kruse.